Hallo, seid gegrüßt und seid begrüßt mitten in dieser Runner's World Podcast-Folge. In dieser Folge soll vor allem einer zu Wort kommen, dessen Namen ihr schon im Folgentitel gelesen habt, Hannes Namberger nämlich. Der ist ein inzwischen sehr, sehr erfolgreicher Trailläufer und mein Kollege Henning Lenartz hat ihn zu Hause besucht. In Bayern, wie ihr vielleicht gleich ein bisschen raushören werdet. Naja, und dabei haben die beiden eben allerhand besprochen, zum Beispiel, wie es Hannes vom Skilaufen dann irgendwie doch zum Traillaufen verschlagen hat. Das Ganze ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Anhören gleich. Und wenn ihr dazu gerne auch noch etwas mehr visuelle Eindrücke von Hannes haben möchtet, dann würde ich euch ans Herz legen, einmal in unsere aktuelle Ausgabe zu schauen. Unsere Runner's World Ausgabe für den Juni nämlich. Die liegt derzeit am Kiosk und da findet ihr ein ausführliches Porträt über Hannes. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
Das sagt man immer zu wenig, dass halt einmal was richtig scheiße ist.
Aber gut, Hannes, fangen wir an mit den schönen positiven Seiten. Du wurdest jetzt zum zweiten Mal zum Trailrunner des Jahres gekürt vom Trailmagazin. Und das kann man durchaus nachvollziehen, denn du hattest wirklich zwei hervorragende Jahre. 2021, 2022 waren grandios mit zwei Siegen beim Lavaredo Ultra Trail, Streckenrekord auch jeweils. Einem sechsten Platz beim UTMB, auch in 2021, Madeira Island Ultra Trail gewonnen. Das ist ziemlich, ziemlich gut und zeigt, dass du auf jeden Fall mit der absoluten Weltspitze mithalten kannst. Wie siehst du so die vergangenen Jahre?
Also danke mal für die schönen Worte. Ich glaube, es waren sogar dreimal Trailrunner des Jahres, weil 2020 habe ich eigentlich auch eine gute Saison gehabt. Ich habe mich einfach über die Jahre so jeweils gesteigert und immer verbessert. Also 2021 war ein Jahr, wo einfach alles extrem gut funktioniert hat. Ich habe nie irgendwie Probleme gehabt, habe nie ein DNF gehabt, im Gegensatz zu dem heurigen Jahr, 2022. Aber es war mein erstes DNF und aus dem habe ich sehr viel gelernt. Also das heurige Jahr oder das vergangene Jahr war das härteste überhaupt, weil vieles wirklich sehr schwer war. Aber das hat mich im Endeffekt noch stärker gemacht.
Okay, DNF muss man vielleicht ein paar Leuten erklären, heißt Did Not Finish, also du hast das Rennen nicht beendet und meinst wahrscheinlich das Rennen beim UTMB.
Genau.
Wo du 2021 Sechster geworden bist und dann 2022 aussteigen musstest. UTMB ist ja die inoffizielle Weltmeisterschaft, das legendärste Ultra-Trail-Rennen oder das bedeutsamste Ultra-Trail-Rennen, 170 Kilometer einmal rund ums Mont Blanc-Massiv. Was lief in 2022 nicht so gut? Fangen wir direkt richtig an.
Es lief eigentlich alles richtig gut. Ich war viel schneller als in dem Jahr zuvor. Ich war super unterwegs, meine Form hat total passt. Aber es gibt nicht viele wirklich schwierige Streckenabschnitte. Bloß bei einem habe ich gemeint, okay, ich muss jetzt extrem viel Gas geben und bin beim Bergablaufen wirklich ganz blöd mit einem großen Zeh gegen einen Stein quasi Vollspitz dagegen, dann hat es mich geschmissen und sowas passiert eigentlich relativ oft, dass du mal einen Sturz hast im Downhill. Aber ich habe sofort gemerkt, irgendwas ist nicht okay im Schuh. Ich habe nicht mehr rund laufen können, habe es dann noch 15 Kilometer probiert, aber ich bin am Schluss einfach nur noch kumpelt und bin dann vernünftigerweise ausgestiegen. Ich weiß nicht genau, was kaputt war, aber es war was defekt und habe halt auf meinen Körper hören müssen, der mir eindeutig gesagt hat, okay, hier ist jetzt Schluss. Und ich hätte sonst nur 90 Kilometer ins Ziel gehabt und es wäre nicht möglich gewesen.
Ja, 90 Kilometer ist auch noch wirklich lang, da braucht man ein paar Stunden. Ja. Das kann man nicht mal eben so wie die letzten 5 Kilometer im Marathon irgendwie sich durchwursteln. Also da muss man schon fit sein. Wie lange hast du dann gebraucht, um dich davon zu erholen, von der Verletzung, bis du wieder trainieren konntest?
Also ich habe auch ganz fest noch so am 100 Meilen eingeplant, wirklich 2 Wochen nur aufs Rad zu gehen, einfach mal die Füße hochlegen und auf keinen Fall zu laufen. Das habe ich ja machen müssen. Nach 2-3 Wochen bin ich wieder langsam eingestiegen. Ich habe aber gemerkt, es ist definitiv noch nicht in Ordnung, aber ich habe nur ein Ziel gehabt für den Rest der Saison. Eigentlich war geplant, die Weltmeisterschaft zu laufen. Das war aus privaten Gründen dann nicht möglich. Aber 2 Wochen nach dem geplanten Weltmeisterschaftstermin war nur ein Rennen in Kapstadt und auf das habe ich dann wieder sehr akribisch trainiert und das hat Gott sei Dank auch gut funktioniert dann.
Ja, sogar sehr gut, würde ich sagen, denn du hast es gewonnen. Und nicht nur, du hast es nicht alleine gewonnen, das ist vielleicht noch der besondere Aspekt. Du hast es mit Dimitri Mitjaev.
Ganz richtig, genau. Ja.
Hand in Hand tatsächlich, ihr seid händchenhaltend ins Ziel gelaufen. Sieht man auch selten. Wie kam es dazu?
Also ich muss sagen, Dimitri ist ein Russe und ein guter Spätzle. Schon seit ich den Sport betreibe, kenne ich den schon. Er war so eine Art Vorbildfunktion auch für mich, weil er den Sport einfach komplett cool angeht. Und für mich ist egal, was der für eine Nationalität hat. Der ist einfach ein guter Spätzle. Und ich habe ihn halt da in Kapstadt wieder getroffen. Er hat mir sein ganzes Gesicht erzählt, wie es ihm momentan geht. Er kann nicht zurück nach Russland. Der hat es im Moment als Profisportler nicht einfach. Kann sich auch nicht in Russland aufhalten. Und ja, aber beim Rennen zählt das halt eigentlich nicht. Aber ich habe mit dem Dimitri während des ganzen Rennens ein super Battle gehabt. Wir haben uns wirklich, also der Maximalabstand zwischen uns waren 2 Minuten. Mal war er vorne, mal ich vorne. Also man hat sie immer gesehen, man hat sie immer gepusht. Ich habe auch dazu gemerkt, zum Schluss, die letzten 1-2 Stunden, mein Körper war definitiv voll am Ende. Ich habe viele Schmerzen im Körper gehabt. Die Saison habe ich sehr gespürt. Aber dadurch, dass wir so ein gutes Battle während des ganzen Rennens gehabt haben, also der Lauf war 10 Stunden 45 für die 100 Kilometer. Und wir haben einfach dann kurz vor der Ziellinie gesagt, okay, wir haben keinen Bock mehr, wir machen das jetzt zusammen, wir arbeiten zusammen und taktieren nicht gegeneinander, weil die Verfolger, der dritte und vierte, schon sehr nahe gerückt haben. Und dann haben wir uns eher geholfen und dann am Schluss halt entschieden, okay, wir machen das jetzt einmal gemeinsam und tragen beide den Sieg nach Hause.
Fiel dir das schwer, so einen Sieg dann zu teilen? Weil du hast mir gestern, wir haben uns gestern schon kurz unterhalten, hast du mir gesagt, dass wenn du in einen Startblock gehst, sollen die Leute quasi Angst haben. Also die sollen wissen, wenn der Hannes da ist, dann gibt's aufs Maul.
Respekt zumindest, nicht Angst, aber ja, man will, also das ist schon so ein bisschen ein Machtspiel oder so ein bisschen Ellenbogen raus. Vor allem am Start, da ist die Freundschaft dann vorbei. Aber mit dem Dimitri, das war so eine Situation, wo ich sage, das war genau die richtige Entscheidung. Und mit ihm dann das gemeinsam zu feiern, war ein super Moment. Er hat sich extrem gefreut. Im Nachhinein würde ich es vielleicht nicht mehr machen, aber in dieser Situation war das einfach perfekt und ich bereue da gar nichts. Ich habe das mit ihm geteilt, das war wunderschön und wenn er es darauf angelegt hätte, hätte er mich wahrscheinlich fertig gemacht.
Achso, meinst du, okay.
Ich glaube, dass ich der Schwächere war. Ich habe nicht mehr gerade schauen können. Mir hat ziemlich viel weh dann. Ich habe meinen Zeh wieder angehaut, der wohl dann danach wieder eher kaputt war. Aber ja, okay, so ist es halt. So ist das Rennen dann im Endeffekt ausgegangen und ich bin super happy mit dem.
Okay, das war jetzt dein letztes Rennen.
Richtig, ja.
Genau. Wie habt ihr das mit dem Preisgeld gemacht? Habt ihr euch das dann auch teilen müssen? Oder?
Der erste und zweite Platz wurden halt zusammengerechnet und dann durch zwei.
Okay, perfekt. Genau. Immerhin das. Sehr gut. Wir müssen jetzt irgendwie mal so den Weg zurückfinden zu den Anfängen deiner Trailrunning-Karriere. Denn wir sitzen jetzt hier in Ruhpolding, in der Nähe vom Chiemsee. Das ist so Übergang Alpenvorland in die Berge. Also je nachdem, in welche Richtung man schaut, sind die Berge sehr hoch oder nicht ganz so hoch. Aber du bist hier aufgewachsen. Du hast mir schon gesagt, du hast dein ganzes Leben hier in Ruhpolding verbracht, nie woanders gelebt. Da war ja der Weg dann zum Bergsportler eigentlich vorbestimmt.
Richtig, zum Skisport vor allem, weil Ruhpolding ist ein Wintersportort und hier macht man entweder Langlauf, Biathlon, Skisprung oder Skialpin. Und vor allem durch die Eltern bin ich halt in den Skisport aufgewachsen. Und ja, für mich hat es mein ganzes Leben eigentlich nichts anderes gegeben als Skifahren. Du fangst mit, glaube ich, 2-3 Jahren an am Haushang und dann über den Sportverein, über den Skiclub geht es zu den Rennen und dann zu internationalen Wettkämpfen. Und dann wurde es sogar mal mein Beruf.
Genau. Nimm uns da gerne mal mit. Also bis zu welchem Alter hast du das professionell betrieben, das Skifahren, das Skibergabfahren?
Genau. Also ich war in der Nationalmannschaft, im B-Kader. Das war so das Höchste, was ich damals war. Bin in in der Abteilung FIS und Europacup gefahren. Ja, und habe eigentlich gute Jahre gehabt. Bloß dann habe ich mit 19 eine Verletzung gehabt an der Patellasehne und ich habe mich zweimal operieren lassen müssen. Es war soweit in Ordnung, aber ich habe ziemlich lange Pause gemacht und habe es dann mit 21 Jahren nochmal probiert, wieder anzufangen oder wieder nach der Verletzung zurückzukommen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Meine Leistung war nicht mehr so wie zuvor. Und du bekommst genau dieses eine Jahr nach einer Verletzung wieder an die Leistungen von der vorigen Zeit anzuschließen. Aber ich war einfach dann, muss sagen, zu schlecht. Und auch mein Knie hat nicht mehr ganz mitgespielt. Ja, und dann habe ich aufhören müssen.
Und wie wurde dann aus einem Sportler, der Rennen bestreitet, die knapp eine Minute dauern oder noch kürzer, wenn man von oben den Hang runterschießt, zu einem Sportler, der Rennen bestreitet, die 10 Stunden dauern, 20 Stunden dauern können?
Also ich habe aufs Erste die Sachen gemacht, was ich als Skifahrer nicht gemacht habe. Das war vor allem Fortgehen, Partys.
Bitte was?
Fortgehen.
Fortgehen?
Na, fort. Du gehst aus.
Aha, ausgehen. Okay. Du hast gesagt, du bemühst dich mit deinem bayerischen Akzent. Ja. Okay. Ausgehen.
Also ich habe die Sachen gemacht, die man halt nicht so macht. Und das ist halt Partys, ja. Spaß haben einfach. Ich bin viel mit dem Rucksack gereist, habe mit den Ski noch viele Sachen gemacht, habe angefangen Skitouren gehen, Freeriden und dann irgendwie im Sommer Berge entdeckt. Ich habe mir zum Beispiel eine ganz normale Alpenvereinskarte gekauft und habe einfach jeden Gipfel, den ich da gesehen habe, wollte einfach mal abklappern. Habe mir dann meinen ersten Laufrucksack gekauft, dann die ersten leichteren Schuhe, dann normale Stöcke und so habe ich angefangen. Und dann habe mich aber wieder der Ehrgeiz gepackt und habe das Ganze schneller versucht, mit weniger Ausrüstung. Und dann habe ich jetzt erstmal die Watzmann-Überschreitung gemacht und so irgendwie den Weg zum Laufen und ja zum Trailrunning gefunden. Bis ich mir 2015 dann zu meinem ersten Trailrunning-Rennen angemeldet habe. Und das war der Karwendelmarsch mit 52 Kilometer. Viel zu lang und zu weit. Aber ich habe einfach Lust drauf gehabt. Und ich habe einfach nach dem ersten Rennen gewusst, okay, das ist mein Sport, den ich ein bisschen intensiver betreiben möchte.
Was ist denn bei dem Rennen passiert, dass es dich so gecatcht hat, dabei zu bleiben?
Ich habe irgendwie Lust an dem Schinden gefunden. Also mir sagen, wenn du dich sehr belastest, da schindest du dich. Und es hat mir einfach taugt, weil als Skifahrer, da ist halt eine ganz kurze Belastungszeit, das Mentale ist entscheidend und du musst auf den Punkt liefern. Und da habe ich einfach langsam starten können und so, ja, etwas gemütlicher ins Rennen. Da ist nicht sofort auf die Leistung ankommen, sondern du hast hinten raus einfach dann beißen müssen, die schinden müssen und das hat mir brutal gefallen.
Mhm. Wie körperlich kann ich mir vorstellen, dass es natürlich was ganz anderes ist. Also ich bin jetzt kein Skifahrer, aber ein Rennen, was eine Minute dauert, man kennt ja auch die Skifahrerfiguren, das sind eher stämmige Typen mit viel Oberschenkel auf jeden Fall auch. Und ja, als Läufer kann man ja genau das eher nicht gebrauchen. Also da will man ja relativ leicht sein, gerade wenn man in den Bergen unterwegs ist. Wie hat das so funktioniert? Also hattest du augenscheinlich das Talent als Trailläufer oder musstest du da sehr viel deinen eigenen Körper erstmal in eine andere Richtung bringen, dem was anderes beibringen? Oder warst du gleich mit der Ausdauer ausgestattet und konntest das sehr gut?
Naja, als Skifahrer geht überhaupt nichts mit Laufen. Die Oberschenkel sind viel zu dick, weil du ja halt sehr viel Zeit in der Kraftkammer und in der Beinpresse verbringst. Maximal auf dem Rad war ich zu Hause, weil da einfach die Oberschenkel nicht geschliffen haben. Und ja, und wie ich mit dem Laufen angefangen habe, war es so, okay, ich muss als erstes mal versuchen, in der Ebene zu laufen und ein bisschen Lauftechnik zu bekommen und vor allem ganz viel Gewicht verlieren. Und ich habe mich dann mit Ernährung beschäftigt, wie kriege ich einfach die Kilos runter. Ja, und so habe ich mich gesteigert und auch den Ehrgeiz wieder gefunden, im Laufen besser zu werden. Ich war einfach auf mich selbst angewiesen, dass ich ja, mir das alles selber beibringe und selber erlerne.
Und bei dem Rennen, bei dem Karwendelmarsch, was dein erstes Rennen war 2015, warst du dann da schon in der Lage, vorne mitzulaufen? Also hatte sich dein Körper schon dann so weit angepasst, dass es gut lief?
Also ich habe ungefähr 5 Kilo mehr gehabt als jetzt.
Okay.
Ist da habe ich so 73 Kilo gehabt, jetzt habe ich so 68, 69 in gute Zeiten. Und ich habe noch anders ausgeschaut, auf jeden Fall. Ich habe einen dicken Oberschenkel gehabt und einen festeren Oberkörper. Aber ich bin dann am Ende Fünfter geworden. Aber ja, mein Körper war weit weg von einem guten Läufer.
Okay, und wie sieht das jetzt aus? Also würdest du sagen, du hast jetzt den Körper, den es braucht, um im Traillaufen erfolgreich zu sein? Weil du bist es ja, von daher.
Ich habe einen relativ guten Körper fürs Traillaufen auf jeden Fall. Fürs Marathonlaufen gar nicht, viel zu schwer. Aber bei uns ist das Gewicht nicht das Entscheidende, weil du brauchst viel Substanz, dass du diese langen Distanzen durchhältst. Und du brauchst einen guten Tank mit einem guten Volumen.
Mhm. Den habe ich. Was ich im Ultra-Trail so spannend finde, ist, da kommen wirklich Läufer aus unterschiedlichsten Disziplinen zusammen. Also nehmen wir jetzt mal Jim Walmsley, der kommt rein aus dem Straßen- und Bahnlauf. Kilian Jornet ist einfach ein Alpinist, Skibergsteiger, Kletterer. Und jetzt kommst du halt vom Skifahren. Würdest du sagen, dass man das Traillaufen tatsächlich einfach durch das Trainieren, durch das Machen am Berg, dass man da dann gut werden kann, egal wo man herkommt? Oder hast du was von deinem Skifahren früher, vom Skialpin, was dich heute besonders gut macht?
Beim Skifahren habe ich vor allem gelernt, was kognitive Fähigkeiten betrifft, dass man da sehr gut sein muss. Und es hilft mir beim Bergablaufen. Umso schwieriger, umso besser ist es für mich. Weil das ist so wie eine Art Slalomlaufen. Aber ich habe auf jeden Fall viel Talent für das Laufen, was ich jetzt gerade mache. Also ich bin kein geborener Läufer und ich habe keine Lauftechnik erlernt als Kind oder irgendwie eine Laufschule bekommen. Aber ich tue mir in dem, was ich mache, glaube ich, recht einfach. Und wenn du akribisch an dir arbeitest, dann kannst du da sehr schnell gute Fortschritte machen. Und wenn du viel Zeit am Berg verbringst, dann wirst du dort einfach besser. Das Laufen an sich, das ökonomische Laufen und das Laufen nach 50 Kilometern, dass du da immer noch unter einer 4er-Pace laufst, das muss man einfach lernen. Das geht halt durch viel Volumen. Ja.
Okay, jetzt sind wir ja quasi schon mitten im Training. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie du trainierst. Also wie sieht so eine typische Vorbereitungswoche auf ein Rennen bei dir aus?
Es ist halb-halb, würde ich sagen, oder ja, dreiviertel Laufen und viel auf dem Rad. Also Rad ist bei mir ein ganz wichtiger Teil, weil ich durch das Volumen oben halten kann, aber meinen Körper nicht zu sehr belaste, weil ich will vor allem in den Rennen immer sehr ausgeruht reingehen, dass ich einen gefüllten Tank und vor allem, dass alles schmerzfrei ist. Und als Trailläufer ist nicht immer alles ohne Wehwehchen. Also manchmal zwickt was, vor allem vor dem Ultra. Aber das gehört einfach dazu. Und da versuche ich an einem Dienstag, ich fange mal am Dienstag an, das ist eine wichtige Einheit, also in der Rennwoche, dann nochmal gute Intervalle zu machen, dass ich dann nochmal die Speicher leer mache, nochmal so teste, wie sind die Beine, ob alles stimmt. Und ich mache immer am Berg. Das sind meistens 3x8 Minuten. Und da merke ich ganz genau, okay, sind die Watt, wie ist die Herzfrequenz, passt alles. Dann mache ich am Mittwoch nochmal einen normalen Lauf von 90 Minuten, 120 Minuten circa, vielleicht ein bisschen mit Rad am Anschluss. Donnerstag wirklich gar nichts. Und am Freitag nochmal ein kurzes Warm-up, bevor es dann in der Nacht, am Freitagabend, ja, ins Rennen geht.
Okay, das war jetzt die Rennwoche und jetzt so die Wochen davor. Also wie viele Stunden verbringst du laufend am Berg oder auf dem Fahrrad? Wie viele Kilometer reist du da so ab?
Ich habe mir als Grenze gesetzt 150 und dann ist Schluss.
Kilometer?
Genau, 150 Laufkilometer, weil man muss immer dazu rechnen, man hat viele Höhenmeter. Und es sind dann bei 150 sind schon über 5000. Und das belastet einfach den ganzen Apparat sehr. Deshalb würde ich sagen, 12 bis 18 Stunden, das ist so mein Trainingssoll oder das Maximum für eine normale Trainingswoche. Und dann halt das Rad dazu gepackt.
Okay, dann kommst du also dann auch wahrscheinlich auf über 20 Stunden in der Woche,
ja.
Ausdauersport.
Ja, wenn nicht, aber da muss schon eine gute Woche sein, weil wenn man nur noch nebenbei arbeitet, dann ist es nicht ganz so einfach, so ein Volumen hinzubekommen. Es kann aber sein, dass man nur 10 hat und es ist völlig fein. Mhm. Also keine Woche ist wie die andere bei mir, weil durchs Arbeiten, durch den Schichtdienst ist nicht alles immer so gut planbar.
Mhm. Bevor wir auf Arbeiten und Vollprofi, nicht Vollprofi, Amateur, ambitionierter Läufer, wie auch immer kommen, will ich nochmal unbedingt beim Training bleiben, weil du hast das Thema Watt angesprochen.
Ja.
Erklär mal, was bedeutet Watt beim Laufen? Also man kennt Watt ja vom Radfahren und inzwischen weiß man auch, okay, je nachdem, welche Uhr man hat, die unterstützt dann auch diese Leistungsmessung. Aber wie steuerst du dein Training mit Watt?
Also ich verwende beim Laufen den Stride. Das ist der kleine Chip oben an die Schnürsenkel. Weil der vor allem fürs Laufen auf härterem Untergrund da eigentlich ganz gute Daten liefert. Und ich verwende den vor allem für die Intervalle. Hier habe ich an den Berg genormte Strecken. Von das kürzeste ist 3 Minuten, das längste ist 30 Minuten. Und da weiß ich ganz genau, wenn ich in der Range bin, dann stimmt die Form. Und so habe ich einfach wieder einen Faktor mehr, den was ich hernehmen kann, um meine Leistung und meine aktuelle Form zu bestimmen. Und mein Trainer ist auch ganz dankbar, dann hat er ein paar Daten mehr.
Okay, also ihr steuert dann, was geht natürlich auch am Berg, ist es natürlich schwierig, nicht nach Pace, sondern eben nach Watt.
Pace haben wir gar nicht. Ja. Also ich habe bis vor 2 Jahren gar nicht gewusst, was Pace ist, muss ich zugeben, weil es einfach nur Herzfrequenz gegeben hat. Mm. Und erst, wie ich mich mehr mit Flachlaufen beschäftigt habe, auch sehr spät eingestiegen mit dem, weil immer nur Berge, dann habe ich auch gewusst, was eigentlich Pace ist.
Sehr gut. Wo wir schon beim Thema Flachlaufen sind, bist du schon mal ein Rennen gelaufen, so ein 10 Kilometer Straßenlauf oder ein Marathon, Halbmarathon, irgendwas in die Richtung?
Nicht wirklich. Halbmarathon, aber auch mit 100 Höhenmeter und viel Kies.
Okay.
Und ein Marathon als Staffelläufer bei der Challenge Rot, bei dem Triathlon-Rennen.
Ja, okay.
Genau. Aber das kannst du nicht hernehmen als Marathonzeit.
Ja. Ich möchte sie trotzdem wissen.
2:42.
Okay, 2:42.
Ja, mit viel Slalom laufen.
Okay.
Weil so viele Leute auf der Strecke haben.
hat dir das Spaß gemacht oder ist es dieses Flachlaufen, ist es nichts für dich?
Ja, macht auf jeden Fall Spaß, weil der Fortschritt einfach richtig cool ist. Wenn man da akribisch trainiert, dann merkt man einfach, wie sich die Form verbessert, wie die Zeiten schneller werden. Und für einen Trailläufer ist Flachlaufen sehr, sehr wichtig, weil wenn ich hier zu viel Energie verbrauche, dann kann ich einfach vorne nicht mithalten. UTMB zum Beispiel ist ein Rennen, da ist sehr viel dabei, was man flach laufen muss oder halt auf sehr einfachen Strecken und da muss man einen guten Grundspeed haben, weil sonst hat man verloren.
Okay, also das flache Laufen gehört bei dir auch dazu. Also du bist jetzt niemand, der irgendwie Asphalt meidet und nur Höhenmeter jagt.
Nein, im Winter muss ich sogar viel Asphalt laufen, weil es meistens nicht möglich ist, auf die Trails zu gehen. Es gehört einfach dazu. Du musst als Trailläufer mittlerweile alle Komponenten gut können. Und Flachlaufen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Mhm. Wie hat sich dein Training denn in den vergangenen Jahren verändert? Du hast mir gesagt, du hattest bis vor 3 Jahren, glaube ich, keinen Trainer.
Ja.
Bist quasi zum Laufen gekommen, vom Skifahren, hast mit dem Laufen angefangen, hattest keine Ahnung vom Laufen, hast dich aber dann 5 Jahre lang selber trainiert.
Ja.
Wie hast du das gemacht, ohne quasi, du hattest ja auch nicht dieses Umfeld. Also es war ja nicht, dass du auf so einem Umfeld kamst, wo du mit Leuten zu tun hattest, die sich im Ausdauersport auskennen. Also was hast du in der Zeit gemacht und würdest du sagen, rückblickend hast du dort Sachen richtig gemacht, mehrheitlich oder falsch gemacht?
Ich habe auf jeden Fall viele Sachen gut gemacht. Zu denen zählt, dass ich viele Stunden am Berg verbracht habe, also großes Volumen gemacht habe. Und so eine gute Grundlage mir geschaffen habe. Das, was ganz, ganz wichtig ist. Und umso länger meine Distanzen geworden sind, umso besser habe ich es auch verkraftet. Aber ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich habe Läuferknie am Anfang bekommen, dann habe ich die Verletzung und diese. Und da hätte ich gern jemanden gehabt, der wo mir ein bisschen zur Seite steht oder mir Rat gibt oder was muss man beachten. Ich habe nicht gewusst, dass man die Schuhe ein bisschen größer wählt. Dann, ich habe keine Ahnung von Verpflegung gehabt. Ich habe einfach gelernt durch Schmerz. Ich hätte es gern vermieden, aber es hat mich auch irgendwie geprägt, weil wenn ich besser werden wollte, habe ich mich mit dem Thema beschäftigen müssen und ja, mir hat es keiner in die Wiege gelegt oder keiner geholfen, sondern ich habe mich einfach mit dem Thema beschäftigen müssen. Und damals, sage ich mal, hat es noch nicht so die allgemeine Meinung gegeben, man muss so und so viel Kohlenhydrate in der Stunde zu sich nehmen, sondern ich habe einfach selber viel ausprobiert. Oder ich habe einmal gar nichts gegessen und habe halt durch diesen Schmerz dann lernen müssen, dass du einen immensen Hungerast am Berg hast. Also ich habe selber viel probiert, aber ich habe auch ganz, ganz viel mit Gefühl gearbeitet. Und das vergisst man mittlerweile durch das datengesteuerte Training. Aber man muss wieder zurückkommen und auf seinen Körper hören. Was ist gerade in dem Moment für einen gut? Was bringt die weiter? Wo haben meine Schwächen? Wo haben meine Stärken? Und was muss ich einfach machen, um besser zu werden?
Mhm. Wo du es schon sagst, wo sind denn deine Stärken und deine Schwächen? Also wenn du dich da mal einschätzen würdest.
Also ganz offen und ehrlich, ich bin nicht besonders gut im Bergauf, Bergab oder im Flachlaufen. Aber ich bin ja nirgends richtig schlecht. Und der Mix macht es einfach.
Okay.
Also ich kann auf keinen Fall mit einem Kilian Berg hoch mithalten, geht nicht. Und auch bergrunter wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber so der Mix aus einer ganz guten Leistung in allen dreien machen aus mir einen ganz passablen Läufer. Und ich baue zum Ende hin nicht ab. Ich kann meine Pace meistens halten. Ich brich eigentlich nicht ein. Habe gute Verpflegung oder gute Verpflegungsstrategie und bleibe immer bei meinem Plan, was ich mir vornehme. Und mir ist eigentlich relativ egal, was die anderen machen, weil ich weiß, dass ich hinten raus nochmal aufdrehen kann und dann meistens über meinen Schmerzpunkt rausgehe. Und das macht dann die meiste Zeit ein gutes Ergebnis aus.
Okay, dann lass uns doch mal über so ein Rennen sprechen. Such dir eins aus und nimm uns mal mit auf so ein Rennen. Wie läuft das ab? Die Rennen sind 100 Kilometer lang, noch länger, UTMB 170 Kilometer. Wie geht man daran? Wie weiß man, wie schnell man laufen soll auf den ersten Kilometern? Wie muss sich das anfühlen?
Also ich nehme jetzt mal als Beispiel den Lavaredo Ultra Trail her. Das größte Rennen in Italien, hat 5600 Höhenmeter. Also nicht viel für so eine Strecke, eher laufbar. Eins der wunderschönsten Rennen.
An den 13.
Genau, an den 13. vorbei. Und letztes Jahr den Streckenrekord aufgestellt mit unter 12 Stunden. Also so 6er Pace. Aber alles,
mit 5.500 Höhenmetern auf 120 Kilometern, 6er Pace. Nur um es nochmal festzumachen. Das ist
krass. Habe ich erst danach festgestellt, dass das es 6er Pace ist.
Was stand am Ende auf der Uhr?
11.56.
Nee, genau. Und auf der Uhr, welche Pace, Durchschnittspace dann?
Hast du? Habe ich nicht geschaut.
Das ist echt, wenn
ich schaue nur auf Herzfrequenz.
Das ist echt krass. Okay.
Und ich gehe eigentlich relativ entspannt immer, aber mit einer guten Nervosität an den Start. Und meistens kenne ich die Strecke, weil ich mache ein bisschen Streckenbesichtigung davor, dass ich ganz genau weiß, was kommt auf mich zu, wo waren die schwierigen Teile, die Teile, wo ich in der Nacht laufe, weil dort ist zum Beispiel um 23 Uhr der Start. Dann schaue ich mir die ersten 5 Stunden, wo ich eh nur mit Stirnlampe laufe, meistens nicht an, sondern hinten raus. Mache mal Ernährungsstrategie, besprich das alles mit meiner Verpflegerin, also mit meiner Frau, die dann an allen Punkten steht und mir mein Essen reicht, meine Gels, mein Trinken, was ich sonst noch so brauche, wenn mal was kaputt geht. Hat sie ja immer Ersatzmaterial dabei. Das bespriche ich. Und dann geht es eigentlich mit dem Trainer an die Details und ich schreibe mir wenig raus, wann ich wo sein muss. Also die Splitzeiten interessieren mich meistens nicht.
Ah, okay.
Weil das, ich habe es schon mal gemacht und das hat mich, wenn ich hinter der gewünschten Zeit gewesen bin, dann hat mich das extrem unter Druck gesetzt. Und das habe ich einfach dann gestrichen, okay? Brauche ich nicht. Das Einzige, was ich mir setze, ist eine Maximalherzfrequenz. Ich gehe meistens nur bis Ende Zone 3, das reicht, weil alles, was du immer, wenn du drüber gehst, bist du nicht recht viel schneller, verbrauchst aber mehr Energie und ja, macht eigentlich nur hinten raus deinen Tank schneller leer.
Mhm.
Also Ende Zone 3 und das ist so mein Limit und in dem Tempo tuckere ich halt so dahin. Es ist schon eine gute Pace noch. Und dann gehst du einfach langsam ins Rennen, relativ langsam. Am Anfang wird schon weggesprintet und jeder meint, man gewinnt so ein Ultra am Anfang. Aber ich räume ein, bin in meinem Film drin, in meiner Welt und dann geht das Rennen los. Du bist die ersten 4 Stunden recht humano unterwegs und dann die restlichen 8 Stunden musst du einfach beißen.
Und so einfach?
Ja, einfach. Es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist genau das, auf was ich stehe. Die schwierigen Zeiten hinten raus, weil ich kann mich gut schinden, ich kann gut über mein Limit gehen und wenn ich merke, heute ist was drin, dann riskiere ich alles. Sowohl im Downhill als auch im Uphill. Dann musst du riskieren.
Okay, schaust du dann noch auf die Herzfrequenz oder ist die dann
die geht, egal? Die geht nach 10 Stunden geht die immer mehr in den Keller.
Ja.
Es gibt Rennen, da versuche ich noch bergauf zum Laufen, habe aber einen Puls von 130, weil dein Herz einfach schon so müde ist. Mhm. Da ist dann wirklich nur der pure Überlebenskampf, dass du es einfach nur ins Ziel schaffst und nicht davor blau gehst oder eingehst. Ja.
Und wann weißt du, dass ein Rennen gut für dich läuft? Also machst du das anhand von Platzierungen fest oder fühlst du das, dass du heute gut drauf bist und dass es heute gut läuft und dass du dich heute so richtig schinden kannst?
An Platzierungen im ersten Drittel brauchst du überhaupt nicht denken. Da musst du einfach dein Rennen machen. Wenn du aber dann merkst, heute sind die Beine gut und es läuft gut, du bist bergauf noch flüssig am Laufen, dein Laufstil ist noch ökonomisch und deine Herzfrequenz ist gar nicht so hoch, du kannst ein bisschen einsparen, dann weißt du, heute ist was drin.
Okay, so Rennen, ne, 12 Stunden, 20 Stunden dauern sie teilweise. Wie verpflegst du dich da? Du hast gesagt, es ist total wichtig, dass man da die Ernährung oder die Energie aufnimmt, die man halt auch braucht. Und deine Frau, lieben Gruß an dieser Stelle, sorgt immer dafür, dass du das auch bekommst. Aber wie, was isst du da so?
Also hauptsächlich nur den Isodrink. Ich habe dann einen Nahrungsmittelhersteller, der in einem Drink alle wichtigen Sachen wie Kohlenhydrate, Proteine, BCAAs und Elektrolyte reinpackt. Also da bin ich schon mal gut aufgestellt. Und dann packt man dazu noch die handelsüblichen Gels und Riegel. Riegel gehen immer schwer runter, vor allem wenn der Puls sehr hoch ist. Jeder kennt es, kauen ist dann noch schlecht. Das ist so mal die Basis. Die muss man stündlich einfach in den Körper bringen, egal wie lange es dauert. Der Körper verbraucht Energie, also muss er wieder rein. Und an Stellen, wo ich einmal eine Minute Zeit habe, stehen zu bleiben, da trinke ich gerne mal eine Suppe mit Reis, ein bisschen was Warmes, ein bisschen was Salziges, basisch, oder mal einen Kartoffel rein. Und das ist eigentlich mal Ernährung für ein Rennen. Wenn es hinten raus dann hart ist, dann kann es schon eine Cola und Red Bull auch sein. Aber immer beim Plan bleiben und die wichtigen Sachen zuerst essen oder trinken.
Okay, da muss also dann auch echt viel Energie rein, nehme ich an. Ne?
Ja, sehr viel.
Genau. Also wie hast du da so eine bestimmte Kalorienanzahl, die pro Stunde, die du zu dir nehmen möchtest? Und woher weißt du, wie viel Kalorien du zu dir nehmen möchtest?
Ja, das ist mit meinem Ausrüster abgesprochen. Ich kalkuliere immer so 350 bis 400 Kalorien. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das an Kohlenhydrate runtergerechnet ist, weil wir nur Kalorien betrachten. Und da mache ich mir einen ganz groben Plan, wie weit die Abschnitte zwischen den einzelnen Verpflegungen sind. Und dann, wenn ich sage, okay, für diese 2 Stunden muss ich mindestens 700 Kalorien zu mir führen und die muss ich einfach mitschleppen. Und dafür habe ich einen Rucksack, also eine Laufweste. Da packe ich das rein an Riegel, Gel oder Iso. Wenn es unterwegs noch Wasser gibt, dann ist das nochmal besser. Ja, und so komme ich einfach durchs Rennen und plane meine Verpflegung.
Okay, das ist ja auch etwas, was so in den letzten Jahren sich so durchgesetzt hat, das Thema Verpflegung. Also im Marathon, aber auch im Ultratrail. Also ich glaube, da wurde früher vieles falsch gemacht oder vieles auf jeden Fall anders gemacht. Und die Leute haben jetzt erkannt, wie wichtig das einfach ist, dass man sich vernünftig verpflegt, dass man sich ausreichend verpflegt, weil die Rennen halt auch einfach so lang sind, dass es nicht anders geht.
Richtig.
Nehmen wir jetzt mal an, so ein Rennen läuft nicht wirklich rund. Ich meine, du kennst das nicht mehr, außer jetzt der UTMB, aber die letzten Rennen waren alle von Erfolg gekrönt. Aber wenn ein Rennen jetzt nicht so rund laufen würde, dann ist es ja einfach so, dass man noch im Zweifel sehr, sehr viele Stunden hat, die man sich da durchquälen muss. Weil ich nehme mal an, du bist niemand, der einfach ein Rennen aufgibt, wenn es keinen Grund gibt hinsichtlich Verletzung. Wie kriegt man sich da motiviert, dann weiterzumachen?
Also Höhen und Tiefen hat man eigentlich immer während eines Ultras. Selbst wenn du an Position 1 bist und eine halbe Stunde Vorsprung hast, du hast trotzdem noch Tiefen und dir geht es manchmal richtig schlecht. Aber so eine Situation musst du dir rauskämpfen. Und da ist einfach die Motivation und der eigene innere Antrieb ganz, ganz wichtig, dass du dich selber wieder motivierst, weil du bist einfach alleine unterwegs. Du hast kein Publikum, was dich dann anfeuert, die meiste Zeit zumindest. Und da ist der innere Antrieb ganz entscheidend. Ich nehme ja so viele Sachen in Kauf, damit ich das machen kann. Und stecke so viel Schweiß und Herzblut in das Ganze. Und wenn ich dann an dem Tag X meine Leistung nicht abrufen kann oder weil es mir gerade nicht gut geht und ich irgendwie eine Ausrede dafür das suche, das bin ich nicht, das gibt es nicht, weil ja, ich mache das halt mit Herzblut und mit voller Motivation. Und darum habe ich diese Momente nicht so oft gehabt und kann da nicht so mitreden.
Hast du denn mentale Strategien, die du dann quasi auspackst, wenn du so ein Tief dann doch mal erreichst, um dich da rauszuarbeiten?
Ja, ich denke meistens an so tiefe Momente immer ans Essen. Also an das Essen, was ich mir danach gönne. Und es ist halt meistens ist ein Bier oder Fastfood und ganz häufig halt dann irgendwo McDonald's. Also das ist meine mentale Strategie, dass ich mich irgendwo wieder aus dem Loch rausziehe und denke halt, aha, was gönne ich mir alles danach? Meistens habe ich eh keine Lust danach. Aber so locke ich mein Kopf zumindest ein bisschen, dass ich wieder da Gas gebe und an solche Sachen denke.
Okay, also wenn es dir bei Kilometer 70 mal schlecht geht, muss nur jemand Big Mac rufen und dann geht's wieder?
Ja, ich würde jetzt nicht stehen bleiben, um den zum Essen, oder ich würde ihn gar nicht essen unterwegs, aber das ist so meine Strategie. Oder einfach einen guten Burger oder super Pizza in Italien geht man ja nicht zum McDonald's, sondern ist das super Pizza und dann drei Tiramisu danach und noch Aperol und alles Mögliche. Ja, sowas. Dann geht's an sowas wieder. Denke ich.
Okay, aber ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass es nicht der grundsätzliche Antrieb für dich ist, dass du solche Rennen machst. Kannst du erklären, warum du 10 Stunden laufen möchtest, 20 Stunden laufen möchtest? Kann man das in Sätze fassen, was dich dazu bringt, das zu machen?
Ich glaube, dass man das nicht erklären kann. Das muss man einfach ausprobieren. Während so eines Laufs erlebst du so viele schöne Momente, so viele, ja, aber auch Tiefpunkte. Aber durch das, dass du in einer coolen Landschaft unterwegs bist, die du so halbwegs genießen kannst, du bist halt schon sehr fokussiert auf den Trailer und auf den Untergrund. Man muss schon konzentriert bleiben. Aber man nimmt so viele coole Sachen mit sich, mit von der Strecke. Und das ist ein Gefühl, was ich schlecht beschreiben kann. Also wir laufen ja auf keiner Straße, sondern immer irgendwo, was spannend ist. Und das macht das Trailläufen halt aus. Und das ist das Schöne. Was das für ein Gefühl auslöst bei mir, ich habe keine Ahnung, aber ich stehe einfach drauf.
Okay, also dann ist es doch so. Du hast vorhin ja gesagt, Straßenlaufen, Flachlaufen ist auch cool, aber das in den Bergen ist schon das Ultimative dann.
Da vergeht die Zeit einfach viel, viel schneller.
Ja.
Da muss ich nicht auf die Uhr schauen, okay, ich habe noch so und so lang zu laufen, sondern ich bin draußen, ich brauche dafür gar nichts. Ich brauche keine Musik, keine Ablenkung. Ich bin draußen und bin so in meiner Spielwiese.
Mhm. Würdest du sagen, dass das Traillaufen für dich der wichtigere Sport ist, der dich am mehr erfüllt als das Skifahren damals?
Ja, Skifahren, da habe ich es immer hart gehabt. Ich war nicht der extrem talentierte Fahrer. Ich habe mir alles durch Schweiß, durch Fleiß erarbeiten müssen. Und die Schritte waren halt so minimal immer, dass du besser geworden bist. Da geht es ja um Hundertstel, um Zehntel. Und im Traillaufen fällt es mir ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht warum, aber da ist der Weg jetzt halt nach oben. Also beim Skifahren war ja nicht oben, ich war ja im Mittelfeld. Aber beim Traillaufen, da ist mir alles ein bisschen einfacher gefallen und ist cool. Aber es ist ja schön, dass ich beide Sportarten gemacht habe. Beide so verschiedene Sportarten, die extrem ja, auseinandergehen. Dass ich das überhaupt machen habe können, körperlich, ist ja schon ein Wunder. Und Traillaufen habe ich mir selber auch ausgesucht. Ich bin durch im Skifahren bin ich ein bisschen reingewachsen und das Traillaufen, das ist komplett mein Wunsch gewesen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Skifahren nicht mein Wunsch war. Das war auch mein Sport, aber im Trail, das ja, ist nochmal ein bisschen interessanter.
Okay, also wärst du quasi mit in einer Läuferfamilie aufgewachsen, dann wärst du wahrscheinlich direkt zum Läufer geworden.
Vielleicht. Oder wenn du in was neugeboren wirst, ich weiß nicht, ob das immer so selbst ausgesucht ist. Also ja. Skifahren war es absolut geil.
Stellst du das halt nicht in Frage.
Genau, dann, ne? Ja. Und es war das Geilste. Ich wollte immer nur Skifahren als Kind. Ich bin nach der Schule heimgekommen, sofort zum Skifahren, dann schnell Mittagessen und Hause gemacht und abends wieder zum Skifahren gegangen, Flutlicht fahren. Also es war das absolut Geilste und beim Traillaufen ist es halt ähnlich.
Okay, du hast die wunderschöne Natur angesprochen. Wo ist es denn am schönsten? Wo kann man am besten Trail laufen? Welches Rennen hat dich am meisten beeindruckt?
Man kann überall laufen. Also ich war jetzt an vielen verschiedenen Orten und jeder Ort hat irgendwas Spezielles. Egal, ob es auf Madeira ist, hast du bei dem Ultra Trail hast du einmal an einem Tag die ganze Insel überquert. Kapstadt hat mir sehr gut gefallen, aber ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dort ist es am schönsten. Und es hängt ja immer mit den Emotionen und mit den Erinnerungen zusammen, was man dort gemacht hat. Also mir hat es überall gut gefallen und ich würde überall wieder gerne hinfahren. Es gibt keinen Ort, wo ich sage, nee, da reicht es mir.
Die Trailrunning-Szene stelle ich mir jetzt auch mal ein bisschen anders vor als die Skiszene. Du hast jetzt bei beiden zumindest wirklich halt den kompetitiven Aspekt auch kennengelernt. Wie ist man so als Skifahrer miteinander umgegangen und wie geht man so als Trailläufer miteinander um?
Beim Skifahren muss ich sagen, du fährst da mit einer Mannschaft. Da haben mehrere Jungs in einem Team, alle gleiche Leistungs- und Altersgruppe. Und da willst du halt gegen anderen ja, immer besser sein. Du willst schneller vorankommen und ja, du willst dich weiterentwickeln. Und da ist halt manchmal schon gewesen, dass es halt nicht immer alles Freundschaft war. Da geht es wirklich um diesen Platz, um diesen Startplatz in der nächsthöheren Kategorie. Und da hast du performen müssen. Und wenn du einfach zu langsam warst, dann bist du hinten rausgefallen. Und beim Trail ist es einfach so, dass ein bisschen gemütlicher alles ist. Vielleicht ein bisschen mehr freundschaftlich. Du kannst mehr fragen. Da steht der Erste mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem schlechtesten Läufer, mit dem, der wo gerade als Ziel hat, den Cut-Off zu schaffen, an einer Startlinie. Und das ist ein bisschen cooler, finde ich. Macht ein bisschen mehr lockere Stimmung in das Ganze. Und du kannst da jeden alles fragen. Also es gibt wenige, die wo sagen, na, die beantworte nichts oder mit dir spreche ich nicht. Und wenig arroganter, diese Sportart auf jeden Fall.
Okay, also beim Skifahren wäre man nicht händchenhaltend, mal abgesehen davon, dass man natürlich nicht zeitgleich auf der Piste ist, aber da wäre man jetzt nicht unbedingt händchenhaltend
ja, genau.
durch den Ziel.
So kann man sagen, ja.
Okay, du hast die Schinderei angesprochen während des Rennens, im Training natürlich auch, also die ganzen Stunden, die man da verbringt. Wir waren vorhin bei dir im Keller, wo dein Fahrrad steht, wo deine Trainingsgeräte stehen, wo du sehr viele Stunden verbringst und dich ja, durch dein Training quälst, im positiven Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Aber du hast auch was Nettes gesagt, dass du nach dem Rennen eigentlich mehrere Tage zu nichts mehr zu gebrauchen bist und du auf die Hilfe auch von deiner Frau angewiesen bist. Und wieso macht man das? Also wieso nimmt man es in Kauf, dass man Rennen bestreitet, nach denen man sich 2 Tage lang nicht bewegen kann, wo man Schmerzen hat? Das ist für Außenstehende ja eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar.
Ja, ich kann mir an das meistens nicht mehr erinnern, was danach war, weil so weit denke ich gar nicht. An diese schlechten Momente nach einem Rennen, die versuche ich wieder auszublenden. Die gehören halt leider dazu, dass die Füße wehtun, die Gelenke wehtun, die Hüfte schmerzt und der Gang extrem langsam ist. Dazu kann ich meistens nicht schlafen oder habe Fieber und der Körper versucht einfach wieder klar zu kommen und aus diesem Überlebensmodus, den er halt mehrere Stunden gehabt hat, wieder zurückzufinden. Aber das nehme ich gerne im Kauf, weil ich stehe einfach auf Wettkampf und ja, ich möchte Wettkämpfe machen, um mir selber halt manches zu beweisen, aber auch mich selber zu verbessern. Und halt nur beim Wettkampf kann ich halt diese Grenzen überschreiten. Im Training bin ich weit unter dem Leistungsniveau, was ich dann im Rennen habe. Und das finde ich cool. Das taugt mir und das macht Spaß.
Okay, also du bist wirklich jemand, den das Rennen dann auch so weit motiviert, dass er da völlig über sich hinaus wächst?
Ja, so ganz ja vor allem zum Ende hin. Ja. Im Training würde ich nie so lange Strecken laufen. Da ist bei 50 wirklich Schluss, 50, maximal 60. Aber beim Rennen macht das nichts aus. Und vor allem hinten raus wird halt ultra einfach zäh, der wird hart und der schmerzt. Aber es sind auch gute Schmerzen. Man kann das auch als positive Schmerzen auffassen.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du hinten raus nicht so stark einbrichst oder deine Leistung irgendwie ganz gut halten kannst. Und das schaffen ja viele andere nicht. Und du meintest auch, du versuchst am Anfang, dich nicht von anderen beeindrucken zu lassen im ersten Drittel des Rennens. Was geht aber einem so durch den Kopf, wenn man so merkt, okay, man ist auf Rang 7, vor einem sind 6 Jungs, die alle auf Weltniveau laufen, die ja jetzt auch nicht, die man alle kennt, die alle gute Läufer sind. Wie bleibt man da ruhig und lässt sich nicht anstacheln, da mitzugehen? Das stelle ich mir auch total schwierig vor. Weil im Marathon macht man das ja nicht. Im Marathon versucht man, die Pace zu laufen, die man laufen möchte, und da bleibt man im Zweifel dann dran, ne?
Naja, beim Trail musst du deinen Plan halt durchziehen und du weißt ja nicht, wie geht's dem davor? Du kriegst schon die Infos von außen. Wie schaut der aus? Wie ist sein Schritt durch die Verpfleger, die halt bei der Station warten, und die sehen dann die anderen. Aber du musst eigentlich bei deinem Plan bleiben und deine Strategie durchziehen. Und am Schluss heißt es einfach nur wirklich überleben. Und wenn es der andere vor dir schafft, ins Ziel zu kommen, dann hat er Glück gehabt. Du musst einfach auf dich schauen und dein Ding durchziehen. Wenn es am Ende reicht, dass du den nur überholst. Mir ist bis jetzt nur bei einem Rennen so gegangen, wo ich jetzt nicht gewonnen habe, also wo 5 andere vor mir im Ziel waren. Das war beim UTMB. Und okay, da war ja Neuling auf der 100-Meilen-Strecke, aber bei 100 Kilometer habe ich bis jetzt immer das Glück auf meiner Seite gehabt.
Willst du nochmal beim UTMB starten? Ist das was, wo du sagst, damit habe ich eine Rechnung offen, oder ist der 6. Platz für dich total fein?
Ich würde auf jeden Fall nochmal starten. Ich bin schon gemeldet für 2023, weil es einfach das größte Rennen in unserem Sport ist. Das größte und das bekannteste Rennen, und jeder will zu diesen Rennen, und allein da zu starten ist Emotionen pur. So viele Leute an der Strecke, wie du da gefeiert wärst. Und es liegt mir schon ein bisschen, dieses Rennen. Und ich habe vor allem nur eine Rechnung offen mit dieser Strecke. 22 hat es funktioniert, 22 leider nicht. Aber wenn ich heuer nochmal die Chance habe, verletzungsfrei und in einer Topform dorthin zu fahren, dann ist vieles möglich. Ich bin da ganz offen und gehe da ja nochmal mit voller Vorfreude an das Rennen hin.
Also du bist sicher, dass du quasi in diesem Jahr nochmal besser sein kannst als letztes Jahr, als vorletztes Jahr, dass du dich weiter auch noch steigern kannst?
Ja, das ist ganz wichtig, dass ich vor allem mit einer besseren Form dorthin gehe. Ich will nicht die gleiche Zeit laufen wie 2021, sondern ich will schon nochmal einen draufsetzen und meine Zeit verbessern. Ob es dann ein besserer Rang wird oder nicht, ist auf 100 Meilen extrem schwer zu sagen, weil da kann so, so viel passieren, und es ist komplett anderes Rennen als ein 100-Kilometer-Rennen. Es sind zwar nur 70 Kilometer mehr, aber man muss das einfach komplett anders angehen. Und
nur 70 Kilometer
mehr. Ja, 100 mehr. Kannst du mal gut durchziehen. Also hört sich mal alles blöd an, aber man prügelt 100 Kilometer anders durch als 170.
Klar.
Und ja, ich will da nochmal hin und hab Bock, mich da zu messen.
Hast du jemanden, wo du sagst, das ist ein Vorbild? Ich weiß, dass ihr Sportler natürlich sehr kompetitiv seid, aber wo du sagst, das ist schon ein ziemlich kompletter Läufer, den oder vielleicht auch die finde ich total cool, wie die oder der den Sport angeht?
Ich würde sagen, ich finde den Läufer cool, weil er einen coolen Style hat und weil er einfach eine coole Person ist. Für mich ist François Denne, der hat 4-mal UTMB gewonnen und ist ein extrem schlauer Läufer. Der lässt sich nicht beirren, der macht einmal ein paar Spielchen, der macht da so das Mentale, packt ein bisschen mit aus. Und wenn der zur Startlinie kommt, dann weiß jeder, okay, wir müssen zuerst an dem vorbei. Also das ist der Chef, und wenn der kommt in einer guten Form, dann wird es sehr schwer. Und ja, ich mag den Typen und auch seine Art an sich, wie er alles andere anpackt. Der ist Winzer nebenbei, hat eine Weinfirma, ja, und einfach ein super lässiger Kerl, sowas mag ich.
Aber ist es bei dir inzwischen auch so, also wenn François, Kilian, klar, die kennt man, Jim, aber ist es bei dir inzwischen auch so, dass man dich kennt? Also wissen die Jungs, wer du bist?
Da müssen wir die Jungs fragen.
Jetzt Hannes from Germany.
Ich weiß nicht, in Amerika werden mich wahrscheinlich keiner kennen, bin nicht gelaufen. Im europäischen Bereich, ich denke, ja. Aber ist auch nicht so wichtig und wir kennen das hoffentlich halt nach dem Rennen dann.
spätestens dann. Sehr gut. Du hast von deinen Zielen dieses Jahr gesprochen, UTMB jetzt. Aber ich habe schon herausgehört bei dir, da gibt es auch noch ein anderes Ziel, was du in diesem Jahr vor der Brust hast. Was wird das sein?
Ja, ich habe mir 3 große Rennen ausgesucht. In sehr, sehr kurzer Zeit, was echt schwierig wird. Das erste ist im Anfang Juni, das ist die Weltmeisterschaft in Innsbruck.
Quasi ums Eck?
Ums Eck, 1,5 Stunden von mir weg. Und ja, ich habe richtig Bock da zum Laufen. Es sind 85 Kilometer mit 6000, also es ist mehr hoch als flach. Und ja, also eine Weltmeisterschaft hat bei uns bis jetzt immer keinen großen Stellenwert gehabt, aber es wird immer mehr. Und dort kommen alle zusammen. Jim wird auch dort sein. Ob Kilian kommt, weiß keiner. Das wissen wir dann am Start wahrscheinlich. Aber viele große Läufer werden dort sein und auf das habe ich Bock. Und dann 5 Wochen später laufe ich in Eiger Ultra, was extrem...
5 Wochen später.
5 Wochen, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht, aber ich bereite mich mental darauf vor und ich hoffe, das funktioniert so. Und dann nach 7 Wochen laufe ich in UTMB. So ist mal der Plan. Aber also den Plan stelle ich eigentlich nur immer für mich in meinem Kopf auf und ob es dann funktioniert, weiß ich nicht. Und ich gehe ja nur an den Start, wenn wirklich alles tiptop in Ordnung ist. Wenn die Form passt, wenn die Motivation hoch ist und wenn der Körper auch mitspielt. Nur dann würde ich starten. Sonst würde ich einfach sagen, na danke, das ist gerade nicht möglich und nicht laufen.
Ja. Du hast die Weltmeisterschaft angesprochen und das ist tatsächlich ja so, dass man da im Nationaltrikot laufen wird.
Also
du wirst das gleiche Trikot tragen, das die Marathonläufer, die Bahnathleten, die Leichtathleten dann auch tragen bei ihren Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Wie ist das so für dich? Ist das was total Krasses, wo du sagst, das finde ich cool? Oder sagst du, okay, auf das Nationaltrikot könnte ich total verzichten, aber ich will bei dieser Weltmeisterschaft dabei sein?
Na, ist auf jeden Fall cool für die Nationalmannschaft zu starten, weil es ist schon eine Ehre, was man da bekommt. Und auf jeden Fall ein schönes Gefühl, in sowas mal zu laufen. Ich freue mich darauf. Ich bin sogar schon mal bei einer WM gestartet, 2018. Völlig Neuland, in so einem kurzen Singlet zu laufen und so einer kurzen Hose, aber war cool. In Innsbruck wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer, weil wir bis auf 2.500 hochkommen und da wird es ziemlich kalt. Da müssen wir nur schauen, wie wir das mit dem Singlet machen. Aber ich habe richtig Bock drauf, da zum Starten und die deutsche Mannschaft zu vertreten.
Wie findest du denn generell so die Entwicklung im Trailsport? Also als du damit angefangen hast, 2015, ja, gab es Rennen, aber es war ja noch nicht so professionell wie jetzt. Inzwischen gibt es mehrere Rennserien, inoffizielle und offizielle Weltmeisterschaften. Kein Mensch blickt mehr durch, aber es hat sich so herauskristallisiert, dass es so ein paar Rennen gibt, die quasi wie der UTMB, wie Lavaredo, wie Western States, die einfach ein hohes Prestige haben. Und jetzt die Weltmeisterschaften. Wie siehst du das Ganze? Glaubst du, irgendwann wird Trailrunning olympisch sein?
Ich hoffe nicht, dass es olympisch wird. Ich finde nicht unbedingt Vorteile. Und wir haben einen wunderbaren Sport, der noch sehr natürlich ist. Und es ist noch nicht viel Geld drin, wo den Sport ein bisschen, ich würde sagen, beeinflusst oder in eine Richtung lenkt. Sondern wir haben ein paar Serien. Man versucht gerade eine Richtung zu finden mit einer UTMB World Series. Dann gibt es halt noch die WM und dann gibt es halt ein paar Klassiker. Aber so ist es ja in vielen Sportarten, dass du so Monumente, so klassische Rennen, die wo einen riesen Prestigewert haben, dass sie die immer durchsetzen oder immer Bestand haben. Und dann gibt es außenrum eine Weltmeisterschaft und noch ein paar Serien, die halt ja vielleicht ein bisschen mit mehr Geld da spielen können. Und so muss halt der Sport so seine Richtung finden. Aber dass das in sehr kurzer Zeit dann gleich übersichtlich oder gleich eine Richtung einschlägt, das kann man jetzt auch nicht erwarten. Wir haben Sponsoren wie den UTMB, der wo da viel Geld investiert und der wo eigentlich eine ganz coole Richtung geht. Und man muss dann ein bisschen abwarten, Geduld haben und einfach schauen, wo der Sport und auch die ganzen Serien und Events halt hingehen. Also ich würde einfach geduldig bleiben und nur abwarten.
Es gibt ja jetzt auch, ja, nicht nur Ultra Trail. Also man denkt beim Traillaufen auch gleich immer an UTMB, an diese ganz langen Sachen, aber man kann ja auch einen Marathon jetzt nur laufen, wobei ein Marathon in den Bergen ist natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung als im Flachen. Aber hast du so ein Rennen, wo du sagst, das möchte ich unbedingt mal machen? Das ist so mein großer Traum?
Ja, ich würde alle 4 großen Rennen der Welt mal machen. Und da gehört der UTMB dazu. Mhm. Dann gehört Western States in Amerika. Dann der Hard Rock 100. Und Diagonal des Fous.
Ah, okay.
Auf La Réunion, ja. Wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Und es sind halt so lange Rennen. Alles ja. 100 Meilen.
Alles 100 Meilen, genau.
Wenn ich das in meinem Leben schaffe, dass ich alle 4 mal mache, wäre es super cool.
Ey, cool. Einen hast du, noch 3. Easy.
Ja. Ich bin dabei. Ich gebe mein Bestes, aber ich möchte da zuerst alle coolen Rennen in Europa machen und nicht gleich ans andere Ende der Welt fliegen und oder gleich nach Amerika, sondern zuerst mal alles bei uns machen und dann mich weiterentwickeln.
Mhm. Aber weiterentwickeln heißt ja für dich, glaube ich, vor allen Dingen deine Leistungsfähigkeit steigern, wenn ich dich da jetzt richtig verstanden habe. Ne? Also schon irgendwie die bestmögliche Version von dir selbst sein. Also unabhängig von dem, was die anderen machen. Aber wenn du für dich dein Maximum erreichst und dich weiterentwickelst, dann scheinst du ja damit happy zu sein.
Absolut. Ja. Und im Moment bin ich sehr happy, weil ich habe für mich viel erreicht, aber ich bin trotzdem noch hungrig auf mehr. Und wenn ich mir treu bleibe, nicht selber zerstöre, sondern immer meine Grundregeln befolge und es ist nicht zu viel machen. Ja, okay, ich habe vorher gesagt, ich plane 3 Rennen in kurzer Zeit, aber die sind für mich machbar. Aber mit Verbrennen meine ich auch, dass ich nicht zu viele 100 Meiler mache. Und wenn ich das schaffe, dann denke ich mal, dass ich noch ein paar Jahre in dem Sport habe und somit auch diese 4 voll machen kann.
Mhm. Du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben es jetzt bislang gar nicht angesprochen. Du bist ja kein Vollprofi. Du hast gestern, wie hast du dich gestern bezeichnet?
Semi-Profi.
Halb. Genau, denn du hast tatsächlich noch einen Job. Du bist bei der Polizei, bei der Bundespolizei und arbeitest knapp 30 Stunden pro Woche. Also das ist ja schon ordentlich. Also das haben die Jungs, mit denen du da mitläufst, soweit ich weiß, alle nicht. Okay, François ausgenommen, der hat sein eigenes Weingut, aber ja, vielleicht lässt er auch für sich arbeiten, ich weiß es nicht. Aber die anderen Jungs, die sind alle Vollprofi. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer ihrem Sportfrönen. Glaubst du, das ist ein Vor- oder ein Nachteil, dass du diese Absicherung durch die Polizei hast, finanziell, und du weißt, jederzeit kann ich dahin zurückkehren?
Also für mich persönlich ist es ein Vorteil, weil ich kenne nur den Job als Vollprofi. Damals als Skifahrer war ich auch schon bei der Bundespolizei und dort war ich Vollprofi und freigestellt für den Sport. Und dort einfach nur Skifahren, Schlafen, Essen, Trainieren und das war der Tag. Jetzt muss ich aber alles ein bisschen besser organisieren. Ich muss mich selber um alles kümmern und ich habe auch noch eine gute Ablenkung vom Sport oder halt eine Hauptaufgabe und das ist halt mein normaler Beruf. Und der holt die oft auf den Boden zurück und sagt dir auch, was er nicht das Wichtigste im Leben ist, sondern wo er einfach nur die Musik spielt. Und das ist in der Arbeit und Sport ist der Ausgleich oder die Ablenkung oder ja, das Ventil, was man im Leben braucht. Und so habe ich eine ganz gute Balance. Ich mache eigentlich selten eine Einheit, weil ich es machen muss. Ganz selten mal nach der Nachtschicht, da habe ich wirklich gar keinen Bock, weil da würde ich am liebsten ins Bett gehen, aber gehört halt auch dazu. Aber die meiste Zeit gehe ich raus und habe richtig Bock jetzt zum Trainieren. Also ich sage die meiste Zeit. Mhm. Und als Vollprofi, glaube ich, verlierst du dieses Gefühl ein bisschen, okay, ich muss jetzt das machen, weil es steht auf dem Plan und ich muss Leistung bringen, weil sonst kann ich die Miete nicht bezahlen oder sonst bekomme ich im nächsten Jahr keinen Vertrag. Und das Gefühl habe ich im Moment nicht.
Mhm. Ist auf jeden Fall echt beeindruckend, dass du das Pensum, was du machst, die Leistungsfähigkeit, die du hast, schaffst, obwohl du quasi einen Job hast, einen Vollzeitjob fast.
Ja, also, aber die ersten Jahre war das kein Problem, da habe ich nur richtig viel Energie gehabt. Da habe ich nur Vollzeit gearbeitet und aber auch voll trainiert. Mhm. Du hast halt immer trainiert, dann hast du mal wieder die verheizt, also du bist mal wieder komplett auf Null zurückgegangen, weil es einfach zu viel war. Mhm. Und ich merke jetzt auch durch diese langen Jahre im Sport, dass ich schon einmal Ruhe brauche. Ich würde am liebsten noch weniger arbeiten, aber es geht halt nicht. Mhm. Was ich damit sagen will, es zehrt schon auch. Der Sport, der fordert schon auch seine Energie. Es ist nicht alles so wie mit Mitte 20, dass alles so locker läuft, sondern die Erholung, die braucht man schon wirklich.
Also du merkst, dass du älter geworden bist tatsächlich.
Ja, doch, merke ich auch. Ich bin zwar 33 erst, aber ja, man merkt die vielen Jahre, dass man einfach Leistungssport macht.
Okay, und dann versuchst du das zu kompensieren, indem du einfach smarter trainierst, nicht mehr die Fehler machst, die du früher natürlich gemacht hast, weil du ja gar keinen Peil hattest von dem Sport. Und du hast ja jetzt auch einen Trainer an deiner Seite, der das sicherlich auch versucht, besser zu steuern.
Ja, dass man einfach weniger Fehler macht und weniger sie abschießt. Ich habe mir für mich dieses Limit gesetzt von 150 Kilometer. Das habe ich wirklich nur im Sommer zu ganz guten Zeiten. Die meiste Zeit bin ich um die 100.
Krass, das ist echt nicht viel, ne? Selbst mit Höhenmetern ist das jetzt, wenn man sich da die anderen anschaut.
Na, aber dafür stimmt die Qualität. Also ich mache keine oder wenig Junk Miles. Genau. Und somit fahre ich ganz gut. Wenig Fehler machen. Gute Qualität, und wenn du trainierst, dann soll am Ende einfach dabei was rauskommen. Also bei jeder Einheit musst du dir denken, für was mache ich das gerade? Was bringt mir diese Einheit? Und vielleicht bringt das dann mehr, als einfach nur rausgehen und Kilometer schrubben.
Also du hast dann auch über die Jahre dich wirklich so in diesen Sport hineingearbeitet, also auch Wissen angeeignet und weißt jetzt einfach, wie du funktionierst, aber wie der Sport auch im Allgemeinen funktioniert.
Ja, in gewissen Bereichen bin ich gut. Ernährung, Strategie, wie geht man Rennen an, vor allem auch das Mentale, bin jetzt nicht so schlecht drauf. Wie man einen Trainingsplan schreibt, habe ich absolut keine Ahnung. Interessiert mich nicht, das macht mein Trainer. Der schafft mir, was ich zu trainieren habe, dass ich an dem Punkt dann fit bin. Ja, und somit fahre ich eigentlich gerade ganz gut.
Wie funktioniert eure Zusammenarbeit? Das würde mich jetzt noch interessieren. Also dein Trainer heißt Lars Schweitzer, glaube ich.
Ne? Lars Schweitzer.
Wie arbeitet ihr zusammen? Also wie kommuniziert ihr miteinander und wie kriegst du deinen Trainingsplan? Reagierst du darauf? Sagst du, was hast du mir denn da für ein Mist hingeschrieben? Wie soll ich denn das schaffen? Oder?
Na, bei meinem Trainingspensum ist das ja alles human.
Okay, du sagst dann, ich will mehr.
Man kann mehr machen, wenn es gerade geht. Okay. Nee, aber wir sehen uns eigentlich fast nie. Wir sehen ein oder zweimal im Jahr. Wir machen alles online über Training Peaks. Da gehen meine Pläne hoch und ich lade automatisch die Daten über die Uhr und über den Watt und Herzfrequenzmesser dort hoch. Somit kann er mich immer gut einschätzen, wie es mir aktuell geht. Und dann halt ganz viel kommunizieren über WhatsApp, über Chats, über ja, alle möglichen Arten, was man gerade hat. Und dieser Methode fanden wir beide ganz gut. Also er trainiert ja nicht nur mich, sondern ich bin ein Halbprofi und dann die restlichen 30, 40 Athleten, was hat, die machen das just for fun. Also ist eine Agentur von mehreren Trainern und die haben spezialisiert auf Trailrunning. Und so diese Kommunikation, also die passt perfekt auf mich und auf alle anderen auch, ja.
Also da ist einfach dann auch so ein Vertrauen, dass du sagst, okay, das, was er mir da aufschreibt, das machst du einfach und das funktioniert. Und
ja, wenn es mir zu viel ist, dann sage ich natürlich, das ist zeitlich vielleicht nicht möglich. Also ich kann jetzt keine zu lange Strecke aufschreiben, sondern wir machen ganz viele Intervalle, ganz viele Dauerläufe im Grundlagenbereich, ganz viele lockere Sachen. Das gehört alles dazu. Und dann einfach ganz, ganz wichtig, die tägliche, aber die wöchentliche Kommunikation oder einfach WhatsApp, und ich schreibe ihm, du, heute geht's überhaupt nicht. Wir haben es dann schon mal mit einem Whoop probiert, dass er so ein bisschen mehr Einblick auf meinen Körper hat.
Ist so ein Armband, was so quasi alle möglichen Daten sammelt, Herzfrequenz, Variabilität, Schlaf analysiert und so.
Richtig, ja. So hat er halt anhand von Daten sehen können, wie es mir geht. Aber im Endeffekt hat es mich mehr gestresst. War mein Einfall, dass ich das mal probiere. Hab's dann wieder weg, da, weil vom Rennen war ich einfach zu nervös. Und dann hat das Teil halt angezeigt, okay, du bist im roten Bereich. Und dann hast du halt Sorgen gemacht. Obwohl es das nicht warst, du warst nur nervös. Okay, ja. Haben wir wieder beiseite gelegt. Im Endeffekt, das Wichtigste ist einfach das Körpergefühl und das tägliche Reden mit dem Trainer oder einfach nur, du, heute hat alles passt, alles okay, weiter im Plan. Perfekt, reicht und ich kann wieder trainieren.
Woran merkst du denn, dass du auf dem richtigen Weg bist? Also woran machst du fest, das Training funktioniert, ich bin fit, ich werde immer fitter und ich werde in 8 Wochen, wenn das Rennen ist, werde ich so fit sein, wie es geht?
Wenn man zum Beispiel genormte Strecken hier abläuft, egal ob Trail oder flach, und gewisse Splitzeiten kenne ich ja. Wie lang brauche ich zum Gipfel hoch, bei der Pace oder bei der Zone, was ich gerade laufe. Und wenn ich merke, okay, heute habe ich richtig Druck im Schuh, heute passt es und die Zeit passt auch, das Körpergefühl stimmt dazu, dann weiß ich, okay, das ist gerade ganz gut. Und wenn man selber noch den Fortschritt merkt, obwohl man schon ein gutes Level hat, dann ist das ein geiles Gefühl und dann ja, ist das beste Gefühl. Mhm.
Du hast ja vorhin schon gesagt, und das wäre auch komisch, wenn es anders wäre, du glaubst, da geht noch mehr, du kannst noch besser werden. Hast du aber jemals, wenn du jetzt zurückblickst, gedacht, dass du an den Punkt kommst, an dem du jetzt bereits bist? Also nehmen wir jetzt mal 2018. Da warst du ja eigentlich noch ein Niemand, wenn man so will. Hast du da gedacht, okay, ich werde mal ein richtig guter Trailläufer?
Nein, nee, gar nicht. Ich hab angefangen mit der Skyrunning-Serie. Also sehr viel vertikale Höhenmeter in sehr schwierigen Gelände und maximal so 50, 60 Kilometer waren die Rennen. Und ich habe gesagt, wenn ich da einmal aufs Podest laufe, boah, das war mega. Dann habe ich alles geschafft, was ich machen wollte. Und dann habe ich ja 2 Jahre später ein großes Rennen gewonnen und dann war ich eigentlich schon mega happy mit dem. Dann war ich schon zufrieden.
Welches Rennen war das?
Das war Lavaredo das erste Mal.
Okay, das war dann 21. Okay. Ja,
oder einfach mal die magische Grenze von 900 ITRA-Punkten. Das ist dieser Wert für Trailläufer, dieser Wert, der die Weltrangliste auch bestimmt und ja, so deine Position so eindrückt. Ja.
Weißt du, auf welcher Position du da gerade so liegst?
Oh, ich sag so Top 10 weltweit. Aber da gehört halt alles dazu. Kein Berglauf, also nur vertikal, aber auch 100 Meiler dazu. Mhm.
Es wird irgendwie so ganz kompliziert. Keiner versteht, wie zusammengerechnet.
Ja, ganz richtig. Ja. Ja.
Aber vorne sind schon alles Ultraläufer, glaube ich.
Also
ne?
die Liste Jim. Hat schon die Berechtigung, ja. Weil Kilian und Wormsley haben schon Nummer 1 und 2. Mhm. Also das passt schon so.
Okay.
Dieser Algorithmus, dieser Wert, die komische Formel hat schon richtig gerechnet.
Okay. Also und du willst da noch ein paar Positionen nach vorne?
Ich war mal ganz kurz unter die Top 5. Ganz kurz, ich war, glaube ich, ein paar Wochen war ich mein Top 5. War ich schon happy.
Ist cool, ja?
Ja, war cool. Ich habe Screenshot gleich gemacht und habe dann alle Späßel geschickt. Das Kilian 1 und ich glaube 5, ich war happy.
Mm.
Ja.
Cool. Gibt es etwas an diesem Sport, was du nicht cool findest, wo du sagst, das sollte sich ändern oder da musst du dich ändern, um das besser hinzukriegen?
Ehrlich gesagt, fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Ich hoffe, der Sport bleibt so, wie er ist. Und damit meine ich ja, dass das Doping nicht zu dem Sport findet. Und leider muss ich sagen, dass letztes Jahr bei der Serie Zinal, das ist ein sehr kurzer Lauf, ich glaube so 30 Kilometer. Hat er 30?
Kann sein.
Ist ein Klassiker.
Marathon, genau.
Ja, also auf jeden Fall unterhalb der Marathon-Distanz. Haben 2 Dopingfälle haben auftaucht. Im Nachhinein, der Sieger wurde disqualifiziert und die Siegerin.
Mm.
Und ich weiß jetzt nicht, woher die waren. Ich glaube,
beide aus Kenia, glaube ich.
Kenia?
Ich glaube, beide aus Kenia.
Kenia oder Äthiopien hätten sie gerade. Und das ist halt schlecht. Das macht ein richtig schlechtes Bild. Das muss nicht sein. Im Marathon passiert es öfter und im Trail war das halt jetzt so das erste Mal. Es hat einmal ein paar Fälle gegeben, dass manche verbotene Medikamente wie Vigvaprop oder so zu sich genommen haben.
Ist verboten?
Ich glaube.
Okay.
Also so Sachen halt, es ist kein reines Epo, sondern Und das war schlecht für den Sport. Das wird den Sport richtig versauen. Im Moment ist ganz gut, weil wir Läufer aus der Elite-Gruppe eine Association gegründet haben. Und da ist dieser Punkt nochmal verschärft worden, dass die Rennen das nochmal stärker kontrollieren, nicht nur für die Elite-Läufer, sondern auch für die Masse der Läufer. Dass dieser Punkt Medikamentenmissbrauch, also Ibuprofen, Paracetamol, dass der gar nicht auftritt. Und wir uns selber schützen als Läufer. Ja, und wir dürfen mittlerweile gar nicht mehr eine Paracetamol unterwegs einschmeißen. Also ich habe das noch nie gemacht, möchte jetzt damit sagen, aber
sollte man auch nicht tun?
Das machen viele, weil du hast Schmerzen.
Total verbreitet.
Und ich habe richtig Angst vor dem, wenn ich das nehme, weil du merkst ja überhaupt nichts mehr. Aber in dem Volkssport muss man schon sagen, dass das ein bisschen so gang und gäbe ist. Ja, und da will diese Association einfach gegen alles vorgehen, gegen diesen Medikamentenmissbrauch, aber auch gegen Anti-Doping und noch stärkere Kontrollen. Das war einfach gut.
Also es für Anti-Doping. Du hast gerade gegen Anti-Doping gesagt.
Achso, Entschuldige. Entschuldige.
Nicht, dass hier irgendwas Falsches dargestellt wird.
Und ja, dass halt wirklich dieser Punkt gar nicht aufkommt und wir uns selber schützen. Das war gut.
Trailrunning ist echt so ein bisschen heile Welt. Ne? Also man hat so das Gefühl, es ist so klein und Familie, auch wenn es natürlich immer professioneller wird und der UTMB, ja, da ist sehr viel Geld im Spiel und das ist auch nicht alles cool, wie es da abläuft. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber genau, man hat natürlich irgendwie im Trailrunning, man möchte das bewahren.
Genau. Ne? Und man denkt ja, wie kann ein Mensch 170 Kilometer in dieser Zeit laufen? Da muss irgendwas nicht richtig laufen. Wie geht das? Und ich denke mir selber, wie kann man das machen? Ja. Aber die meisten, und ich hoffe, es bleibt so, da kann ich die Hand ins Feuer legen, dass da nichts falsch läuft.
Bei euch kommen dann gar keine von der deutschen NADA Anti-Doping-Agentur, Welt-Anti-Doping-Agentur vorbei morgens klopfen und sagen, hey Hannes, ich möchte mal ein bisschen Blut und Urin von dir haben.
Nein, bis jetzt noch nicht, weil wir nicht Teil des NADA oder WADA-Programms sind. Es ist aber so, dass vor oder während oder auch nach oder hauptsächlich nach einem Wettkampf dann Kontrollen stattfinden, vor allem halt für die Sieger. Oder zum Beispiel vor einem Rennen du bestimmte Blutwerte zu dem Veranstalter schicken musst und der dann überprüft, wie hast du Abweichungen in deinen Blutwerten, wenn er einfach schon mehrere Proben von dir genommen hat, um dich zum Schützen, aber auch um Unauffälligkeiten preiszugeben.
Okay, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Anfang. Aber glaubst du, das muss tatsächlich noch in die Richtung gehen, so wie es bei den Leichtathleten ganz normal der Fall ist oder bei allen anderen olympischen Sportarten, dass da wirklich zu jeder Zeit jemand vorbeikommen kann?
Ja, ich würde es mir wünschen.
Schon,
ja. Wäre super für den Sport.
Okay, das waren jetzt so die Aspekte, die nicht so toll sind. Das war ja die Eingangsfrage, was findest du an dem Sport nicht so toll? Jetzt umgekehrt, was ist so das Geilste an dem Sport, wo du sagst, mega, dass es das gibt oder mega, dass es so ist, wie es ist?
Ich finde an dem Sport super die Einfachheit. Man braucht nicht viel zum Laufen. Man braucht eine gute Ausrüstung, gute Schuhe, super Klamotten, vielleicht noch Stöcke, eine gute Uhr und los geht's. Und dass man sich jeden Schritt wirklich hart verdienen muss. Man muss sich vorbewegen, man muss einen Schritt machen, um weiterzukommen. Beim Radfahren kannst du mal vielleicht ein bisschen laufen lassen. Aber das Trailrunning ist ein hart verdienter Sport, weil du da sehr viele Höhenmeter machst. Und das macht es für mich extrem geil. Und das ist ein super Gefühl. Und wenn du irgendwo im Flow bist, wenn es leicht läuft, das Gefühl ist unbeschreiblich.
Also du kannst verstehen, warum immer mehr Leute das Trailrunning für sich entdecken und immer mehr Veranstaltungen, immer mehr Leute an den Veranstaltungen teilnehmen.
Ich kann es jedem nur empfehlen, mal auszuprobieren. Wenn man vom Laufen kommt und da eine gute Basis hat, dann auf jeden Fall mal auf Trails wechseln und in die Berge. Einfach mutig sein und das ausprobieren. Bergab laufen ist total einfach. Man kann das lernen zumindest. Also am Anfang ist es schon noch schwer, aber man lernt es. Und das ist ein super Gefühl, weil man sehr coole Fortschritte und sehr schnelle Fortschritte macht. Ja, und das kann auch süchtig machen.
Ich warne jetzt einfach mal an dieser Stelle, wenn ihr sonst irgendwie einen Halbmarathon lauft, dann lauft nicht gleich einen Marathon in den Bergen, sondern sucht euch die kürzeren Distanzen aus. Weil das ist wirklich was ich beobachte. Die Leute verbinden mit Trail immer gleich Ultra und wollen dann auch die ganz langen Sachen machen. Und das ist ja gar nicht nötig. Man kann auch auf den 30-Kilometer-Strecken total viel Spaß haben.
Mach ja. Genau. Also das ist extrem wichtig, dass du die kürzeren machst. Und dann halt langsam steigern, nicht mit einem 50er einsteigen, den Fehler habe ich auch gemacht, sondern langsam mit einem 20er und dann einem 30er und einem 40er, so ganz mit Bedacht und mit Sinn des Steigern.
Ja, aber man hat ja heute manchmal das Gefühl, dass was früher der Marathon ist, ich bin Marathon gelaufen und alle dachten, geil, das ist heute so der 100-Kilometer-Trail, aber das ist halt schon, es ist schon krass.
Es ist krass, wirklich, es ist krass. Und da muss man wirklich auf seinen Körper hören und sie langsam steigern.
Glaubst du, das ist jetzt so die abschließende Frage, Wohin wird sich der Sport noch entwickeln? Glaubst du, ihr werdet alle noch schneller und wir sehen irgendwann Zeiten von 18 Stunden beim UTMB? Ich glaube, der Streckenrekord wird jetzt aufgestellt, 19 Stunden irgendwas?
50 oder so, ja. 1950.
Erstmal unter 20. Glaubst du, da geht noch so viel mehr oder ist so das menschliche Limit erreicht? Und wenn du sagst, man kann sich noch verbessern, wo? An welchen Stellen?
Ich weiß nicht. Und ist ja gut, dass ich es nicht weiß. Das macht das Ganze ja spannend, dass ich noch nicht das Ende sehen kann. Es ist viel Zeit rauszuholen an die Verpflegungen, dass man da wirklich gar nicht sich hinsetzt oder Schuhe wechselt oder irgendwas was tauscht, sondern hin, auffüllt und weiter. Da ist noch viel Zeit zum Holen, aber die Zeiten, die heuer aufgestellt worden sind, die sind extrem krass, aber man darf auch niemals nie sagen. Und ja, mit Spannung diesen Sport verfolgen und schauen, wo er hingeht. Und ja, ich hoffe, ich bin ein Teil davon und konnte ein bisschen mitspielen.
Ja, ganz offensichtlich. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Könntest du dir noch längere Rennen vorstellen? 200 Meilen, 200 Kilometer oder was auch immer?
Ist es dann wirklich nur ein Rennen oder ist es dann eine Expedition? Und selbst 100 Meilen ist manchmal, denke ich mir, ist es nur ein Rennen oder ist es einfach ein Überlebenskampf? Und ich denke, ich sage jetzt einfach mal, alles über 200 ist mehr Expedition und einfach schauen, dass man es nur irgendwie übersteht. Das hat nichts mehr mit einem Wettkampfgedanken in dem Reinen zu tun, sondern ja, wenn es du ins Ziel schaffst, dann bist du ein Held.
Oder mit Laufen. Ne? Es ist halt, hat dann auch nicht mehr viel mit Laufbewegung zu tun, wenn man fast alles nur noch
am Anfang wandert, ja, ne? Aber ja, zum Schluss ist es einfach schnelles Wandern, Berg hoch, Berg runter. Und wenn es gerade ist, versuche ich mich halt ein bisschen schneller fortzubewegen. Ich bin nur in den Wettkampfgedanken zu Hause, deshalb ist das Maximale nur die 100 Meilen.
Okay, an dieser Stelle dann nochmal der Hinweis auf die Weltmeisterschaften in Innsbruck. Wann im Juni sind die nochmal?
9. Juni, meine Distanz, ja.
Genau, also am 9. Juni einmal nach Innsbruck fahren und sich das anschauen. Kommt ja nicht allzu oft vor, dass die Trail-WM so nah ist und in den Alpen stattfindet. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, werde das verfolgen, finde es total cool. Und drück dir die Daumen für das Rennen und alle beiden, die dann in kurzen Abständen danach noch folgen. Lieber Hannes, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Das war also das Gespräch zum Porträt mit Hannes Namberger. Wie auch eingangs schon erwähnt, schaut gerne mal am Kiosk vorbei, wenn ihr das Porträt auch anschauen und lesen mögt. So, und wenn ihr unseren Podcast jetzt vielleicht noch nicht gerade beim Laufen gehört habt, dann würde ich vorschlagen, geht doch jetzt einfach selbst mal eine Runde raus. Vielleicht probiert es ja mal aus mit dem einen oder anderen Trailläufchen. Dabei und beim Laufen sowieso wünschen wir euch ganz viel Spaß und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und reinhört in den Runner's World Podcast. Bis dahin, macht's gut!